Wenn es über 30 Grad sind, ist der erste Schritt ins Seewasser eine Erleichterung. Das kühle Nass ist eine Erholung für Seele und Körper. Die Luft flimmert, die Sonne bringt die Wasseroberfläche zum Glitzern, nur das Lachen spielender Kinder und das Platschen durch Menschen, die ins Wasser springen, durchbrechen die Ruhe. Statt ins Freibad zu gehen, kann man an vielen Orten guten Gewissens in der Natur baden. In der Regel steht in Ufernähe von offiziellen Badestellen ein Schild, der die Badewasserqualität ausweist. Und wenn man Glück hat, sind da 3 Sterne. Besser geht es kaum. Zumindest auf den ersten Blick. Denn wer im Moment länger auf den Hinweis schaut, kann hin und wieder zwischen Informationen zum Badeverhalten vielleicht auch noch etwas anderes entdecken. Details zum Zustand des Wassers und vielleicht ein Wort, das gar nicht mehr nach Sommererholung klingt. PFAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien. Das sind Stoffe, die sich nicht natürlich abbauen, sondern in der Umwelt und im menschlichen Körper anreichern und von denen einige nachweislich als krebserregend gelten. Wie passt das zusammen? Ausgezeichnete Badewasserqualität und gleichzeitig Hinweise auf problematische Chemikalien? Wie sauber sind unsere Badegewässer wirklich? Genau den Fragen gehen wir in dieser Folge nach. Lens EU, ein Blick auf das, was Europas Gemeinschaft bewegt. Ich bin Lilith Krull, euer Host. Ich bin internationale Reporterin bei Korrektiv und Teil von Korrektiv Europe. Gemeinsam mit lokalen und freien Medienschaffenden aus ganz Europa recherchieren wir zu Themen, die nationale Grenzen überschreiten und uns alle betreffen. In unserer neuesten Datenanalyse haben wir uns mit der Qualität von Badegewässern in Europa auseinandergesetzt. Das Ergebnis: Tausende Badestellen in der Europäischen Union erhalten das Gütesiegel für ausgezeichnete Wasserqualität. Und das, obwohl die jeweiligen Gewässer mit chemischen Schadstoffen belastet sind. Was bedeutet das für die Gesundheit von Mensch und Natur, wenn chemische Schadstoffe im Wasser sind? Wer kontrolliert das eigentlich und woher stammt die Verschmutzung? Was wird unternommen, wenn die Wasserqualität nicht so ist, wie sie sein sollte? Darüber haben wir mit Fachleuten und lokalen Medienschaffenden aus verschiedenen Ländern Europas gesprochen. Und wir haben einen Badesee für unsere Recherche etwas näher untersucht. Es ist ja nichts Neues, aber man kann es eigentlich auch nicht genug sagen. Es ist diesen Sommer ganz schön heiß in Europa. Fachleute vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben eine Studie veröffentlicht, die zeigt, Hitzewellen nehmen auf unserem Kontinent deutlich stärker zu als in anderen Regionen der Nordhalbkugel. Genau gesagt sind Hitzewellen hier etwa 3 bis 4 Mal häufiger geworden als in den übrigen mittleren nördlichen Breiten, etwa in den USA oder in Kanada. Da wird eine Abkühlung am See immer wichtiger. Das geht aber nur, wenn das Wasser unbedenklich ist. Aber hey, es gibt ein offizielles Ranking der Badewasserqualität in Europa. Eben diese Kontrolle soll eigentlich sicherstellen, dass Badende sich leicht informieren können und guten Gewissens ins Wasser gehen. Das europäische Ranking umfasst immerhin rund 22.000 offiziell ausgewiesene Badestellen. Aber schon hier liegt das erste Manko. Erfasst werden nämlich nur die Orte, die bei Behörden als Badestelle gemeldet sind. Andere lokal bekannte Badestellen tauchen in dieser Liste gar nicht auf. Etwa beliebte Steinbrüche, Seen oder Flussufer ohne offizielle Ausweisung. Trotzdem, man muss sagen, es wird geprüft. Die zuständigen Behörden der Region checken bei den gemeldeten Badestellen regelmäßig die Wasserqualität. Denn das ist ihre Pflicht. Das schreibt die Europäische Badegewässerrichtlinie vor. Die Rückmeldungen gehen auch an die Europäische Umweltagentur. Die speist dann das internationale Ranking. Doch in diesen Messungen liegt das zweite Manko. Die Badegewässerrichtlinie schreibt vor, dass Badestellen auf 2 mikrobakterielle Parameter, 2 Arten Fäkalbakterien untersucht werden müssen. Klingt komplex, ist es aber nicht. Mikrobiologische Parameter sind Messgrößen, mit denen geprüft wird, ob Wasser durch Mikroorganismen belastet ist. Hier geht es um Bakterien, die in der Umwelt, aber auch beispielsweise in unserem Darm vorkommen. Wenn man die nachweisen kann, gilt das als Hinweis, dass das Wasser mit möglichen Verunreinigungsquellen in Kontakt gekommen ist. Beispielsweise das Regen oder die Kanalisation Hundekot oder Gülle von Äckern in den See gespült hat. Ihr Nachweis ist also ein Warnsignal dafür, dass möglicherweise auch andere potenziell krankmachende Keime im Wasser vorkommen. Solche mikrobakteriellen Parameter werden also genutzt, um die hygienische Qualität von Trinkwasser, von Badeseen oder anderen Gewässern zu bewerten und mögliche Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen. Gemessen werden müssen nur zwei, nämlich die E. coli und die intestinalen Enterokokken. Die Messungen sagen also vor allem etwas über Keime aus, zum Beispiel über Bakterien, die auf eine Verunreinigung des Wassers hindeuten können. Chemische Schadstoffe wie PFAS oder Schwermetalle, etwa Quecksilber, spielen dabei keine Rolle. Anders gesagt, die Bewertung schaut darauf, ob Baden im Moment ein akutes Gesundheitsrisiko birgt. Sie sagt aber kaum etwas darüber aus, wie stark ein Gewässer langfristig mit Schadstoffen belastet ist. Deshalb kann ein Badesee offiziell eine ausgezeichnete Wasserqualität haben und trotzdem mit Chemikalien belastet sein, die in dieser Bewertung gar nicht erfasst werden. Und hier liegen gleich mehrere Risiken. Denn diese Stoffe, die verschwinden nicht einfach so. Sie können langfristig und schwere Folgen haben für Flüsse und Seen, für Tiere und Pflanzen und letztlich auch für uns Menschen. Besonders dann, wenn wir sie aufnehmen, etwa beim Baden und versehentlich Wasser verschlucken oder eine offene Schnittwunde haben. Deshalb hat uns die erste Qualitätskontrolle und somit auch das Ranking vom Badewasser nicht gereicht. Und wir haben für unsere Recherche das Ranking der Badestellen mit einem zweiten Datensatz kombiniert, dem internationalen Monitoring der Wasserrahmenrichtlinie. Was also umfasst dieses EU-weite Monitoring der Wasserrahmenrichtlinie? Das Monitoring umfasst Daten zum chemischen Zustand von Oberflächengewässern, also auch der Gewässer mit offiziellen Badestellen aus dem Ranking, von dem ich eben gesprochen habe. Im Unterschied zu diesem Ranking geht es bei der Wasserrahmenrichtlinie aber noch um deutlich umfassendere Untersuchungen. Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, die Gewässer regelmäßig auf eine breite Palette chemischer Schadstoffe zu überprüfen. Ziel ist es, nicht nur die sichtbare Wasserqualität zu bewerten, sondern auch langfristig Belastungen im Ökosystem zu erfassen. Wir bei Corrective Europe wollten wissen, wie gut ist die Qualität von unseren Badegewässern wirklich? Dafür haben wir dann die offizielle Wasserqualität der 22.000 ausgewiesenen Badestellen aus dem Ranking mit denen aus dem Monitoring kombiniert. Für die Antwort mussten wir erst ein Problem lösen, denn die zwei Datensätze enthalten keine gemeinsame eindeutige Kennung. Deshalb haben wir die Badestellen über geografische Informationen miteinander verknüpft. Unsere Datenjournalistin hat dafür offizielle Koordinaten verwendet. So konnte sie jede Badestelle räumlich den jeweils passenden Fluss, See, Küsten oder Übergangsgewässer aus den Datensätzen zuordnen und eine gemeinsame Grundlage für den Vergleich schaffen. Und so konnten wir erstmals ein ziemlich genaues Bild zeichnen, welche Messwerte zur Wasserqualität bei den offiziellen Badeorten in der Natur vorliegen, also wo beispielsweise auch gesundheitsschädliche Chemikalien vorhanden sind. Das Ergebnis unserer großen Analyse ist erschreckend. In der Europäischen Union gelten mindestens 7.866 Badestellen nach den Vorgaben der Badegewässerrichtlinie offiziell als sauber und das, obwohl sie an Gewässern liegen, die nachweislich mit chemischen Schadstoffen belastet sind. Die meisten solcher Badestellen gibt es in Italien, Deutschland, Dänemark, Ungarn und Frankreich. Für uns Badende bedeutet das, wir gehen mit gutem Gewissen ins kühle Wasser, obwohl wir uns möglicherweise einem Gesundheitsrisiko aussetzen. Es geht um Schadstoffe wie PFAS, Schwermetalle und Pestizidrückstände, Allesamt können schwere gesundheitliche Schäden verursachen. Je nachdem, um welchen Stoff es geht und wie viel davon wir über längeren Zeitraum aufnehmen, kann das Folgen für unsere Gesundheit haben. Manche Schadstoffe stehen zum Beispiel im Verdacht, das Immunsystem zu schwächen oder das Risiko für Krebs zu erhöhen. Andere können die Leber oder die Niere belasten oder die Entwicklung von Kindern beeinflussen. Und Kinder können besonders betroffen sein. Der Körper befindet sich nämlich noch in der Entwicklung und reagiert daher oft empfindlicher auf Schadstoffe. Aber genau hier, bei den Schadstoffen, liegt auch eine große Einschränkung der Daten. So, weil an einigen Orten gefährliche Stoffe vorhanden sind, heißt das nicht automatisch, dass das Baden gefährlich ist oder dass das ganze Ökosystem kollabiert. Wie sagt man so schön, die Dosis macht das Gift. Eine Belastung bedeutet nicht zwangsläufig ein Gesundheitsrisiko für Badegäste, nur ein potenziell erhöhtes Risiko. Wie groß die Belastung ist, zeigen die Daten, mit denen wir gearbeitet haben, nicht. Deshalb zeigt auch unsere Recherche und auch der dazugehörige Atlas mit den Badeseen und Flüssen nur, welche Schadstoffe die Behörden gefunden haben, nicht aber, wie viel davon im Wasser war. Die Konzentration wird in unserem Atlas also nicht dargestellt. Denn diese Daten, die liegen bei den lokalen Behörden und leider nicht auf unserem Tisch. Den interaktiven Atlas und unsere Recherche verlinken wir euch in den Shownotes. Da steht dann auch noch etwas mehr zu der Methodik der Daten. Und ihr könnt schauen, wie es um beispielsweise die Seen in eurer Nähe steht. Diese Einschränkung bei den Daten empfanden wir als etwas, ja, als unbefriedigend. Denn auch wir wollten wissen, wie es aktuell ganz genau aussieht. Allerdings können wir nicht in allen 22.000 ausgewiesenen Badestellen in Europa Proben entnehmen und eine umfassende Analyse durchführen. Das wäre sicher total spannend, aber die Ressourcen, die haben wir einfach nicht. Also haben wir uns eine Badestelle rausgesucht, von der wir wussten, dass sie in der Nähe von einer alten Müllkippe liegt, und haben kurzerhand selber eine Probe genommen. Was dabei rausgekommen ist, dazu später mehr. Erstmal soll es noch darum gehen, wie es zu einer Verschmutzung kommt und was die ausmachen kann. Während unserer Recherche haben wir mit mehreren Experten aus der Wissenschaft zur Wasserqualität gesprochen, um dieses Thema besser zu verstehen.
Ich bin Markus Große-Obhoff. Ich arbeite mit in der Expertenkommission Spurenstoffe des Bundesumweltministeriums. Ich bin gleichzeitig Professor an der Hochschule Osnabrück und beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Chemikalien in der Umwelt.
Wir haben ihn gefragt, wann Badewasser bedenklich wird und warum wir uns da Gedanken machen sollten.
Also wenn man im Wasser schwimmt, Badewasser oder badet oder kleine Kinder am Strand spielen, dann nehmen wir natürlich immer auch kleinere Mengen an Wasser auf. Das lässt sich gar nicht verhindern. Es ist zwar kein Trinkwasser, aber wir nehmen trotzdem ein bisschen auf. Die Keime sind die erste Gefahr. Dadurch kann ich Durchfall kriegen, ich kann eine Infektion kriegen und ich kann dadurch Krankheiten kriegen. Es ist aber natürlich auch so, dass Chemikalien eine Rolle spielen können. Das ist in fast allen Gewässern nicht der Fall. Aber wenn ich bestimmte Vorbelastungen in der Region habe, dann kann das passieren. Das kann zum Beispiel sein, dass man Schwermetalle abkriegt, die im Gewässer landen. Das kann sein, dass man Pflanzenschutzmittel abkriegt, die im Gewässer gerade an der Stelle in einer hohen Konzentration sind und vielleicht die Nerven schädigen. Und das kann auch sein, dass wir diese Ewigkeitschemikalien, PFAS chemisch genannt, haben, die vielleicht durch einen Altlastenstandort dort in der Nähe im Wasser sind und die auch unsere Gesundheit schädigen können.
Markus Große-Obhoff erklärt, dass die größten Gesundheitsrisiken beim Baden durch Keime entstehen, weil beim Schwimmen oder Spielen im Wasser immer geringe Mengen aufgenommen werden. Auch schon diese geringen Mengen an Wasser können Infektionen, Durchfallerkrankungen oder andere Krankheiten verursachen. Markus Große-Obhoff sagt auch, dass in bestimmten vorbelasteten Gewässern ebenso chemische Schadstoffe ein Risiko darstellen. Dazu zählen beispielsweise Schwermetalle, Pflanzenschutzmittel oder die sogenannten Ewigkeitschemikalien, die PFAS. Diese Stoffe können etwa durch Altlaststandorte ins Wasser gelangen und je nach Konzentration die Gesundheit beeinträchtigen. Als besonders belastet gelten übrigens Orte, wo entweder gefährliche Chemikalien hergestellt oder verwendet wurden, wie beispielsweise PFAS-Fabriken, Militärstützpunkte, Flughäfen, Feuerwehrwachen oder eben Mülldeponien, auf denen entsprechende Materialien gelagert werden. Und wie ist das beim Filzteich? Der Filzteich im sächsischen Schneeberg gilt offiziell als Badesee mit ausgezeichneter Wasserqualität. Wer dort schwimmt, bekommt also ein gutes Gefühl vermittelt. Doch wer vor Ort genauer hinschaut, der sieht ein etwas komplexeres Bild. Und genau das zeigt auch unsere Recherche. Wir bei Korrektiv Europe sind auf den Filzteich gekommen, weil ein Kollege von uns zur illegalen Müllablagerung recherchiert hat. Und der Filzteich ist ganz in der Nähe von einer. In dieser Altlast wurden vor vielen Jahren Abfälle aus der Papierindustrie entsorgt, sogenannte Papierschlämme. Und das direkt neben einem Bach, der in den Filzteich fließt, angrenzend an das Strandbad. Als das öffentlich bekannt wurde, wurden offizielle Proben entnommen. Die Ergebnisse der Proben sind nicht vollständig öffentlich einsehbar. Wir wissen das auch nur so genau, weil wir das Amt angefragt haben. Das Labor hat unter anderem immer wieder erhöhte Werte von PFAS nachgewiesen, also die sogenannten Ewigkeitschemikalien, die sich kaum abbauen und sich langfristig in der Natur und in Körpern anreichern. Der Betreiber des Strandbads, die Stadtwerke, haben auch Proben direkt an der Badestelle nehmen lassen. Die Ergebnisse dieser Proben will man uns aber nicht mitteilen. Um uns ein aktuelles und genaues Bild zu verschaffen, haben wir im Juni selbst eine Probe genommen und das Wasser aus dem Strandbad in einem Labor untersuchen lassen. Wir bei Korrektiv Europe haben unter anderem die Gruppe PFAS-4 untersuchen lassen. Diese 4 Chemikalien sind besonders verbreitet und gelten obendrein als besonders gesundheitsschädlich. Die Analyse im Fachlabor ergab, betrachtet man die Summe der sogenannten Gruppe PFAS-4, liegt das Ergebnis unserer Probe zwar knapp unterhalb eines Werts, den das Deutsche Umweltbundesamt vor einigen Jahren empfahl. Betrachtet man den Wert allerdings im internationalen Vergleich, sieht das anders aus. Beispielsweise gibt es in Dänemark strengere Vorgaben für PFAS in Badegewässern als in Deutschland. Den dänischen Richtwert überschreitet unsere Probe aus dem Filzteich fast um das Zehnfache. Der Fall Filzteich zeigt damit ein grundsätzliches Problem. Die Qualität kann offiziell als sehr gut gelten, obwohl das Wasser durch Altlasten und Industriechemikalien bereits messbar beeinflusst ist. Genau das zeigt, wo die politisch angeordneten Maßnahmen versagen.
Ganz viele dieser Schadstoffe kann man eigentlich gar nicht aus Badegewässern entfernen. Oder nur extrem aufwendig. Wenn man einmal so eine Grundbelastung hat, dann muss man das Wasser sehr aufwendig reinigen. Dann müsste man es zum Beispiel durch Aktivkohle leiten. Das ist eine sehr poröse Kohle und da werden viele dieser Schadstoffe aufgenommen, leider auch nicht alle, und werden dann an dieser Aktivkohle adsorbiert. Und wenn ich das Wasser dann vielfach da durchgeleitet habe, dann wird es sauberer. Das kann ich aber hauptsächlich dann machen, wenn ich eine akute Belastung habe. Also wenn zum Beispiel gerade ein Tankwagen mit Chemikalien in das Gewässer ist, dann kann ich das damit reinigen. Wenn ich wirklich eine Altlast in der Nähe habe, also ich habe einen alten Fabrikstandort, wo Schadstoffe reingegangen sind, oder bei den PFAS ist das häufig durch Löschschäume, also ich wurde dort gelöscht mit solchen belasteten Löschschäumen, dann ist das über lange Zeit im Wasser und dann kann ich eigentlich für das Baden nur sagen, hier sollte nicht gebadet werden.
Der Experte Markus Große-Opphoff sagt also, dass man Stoffe wie PFAS, wenn sie einmal vorhanden sind, kaum wieder losbekommt. Heißt das also, dass wir in Zukunft auf Angeln, Baden und so weiter verzichten müssen? Denn europaweit gibt es keine einheitlichen Richtwerte für PFAS-Werte in Badegewässern. Es ist also gar nicht so einfach, überhaupt herauszufinden, ob das Wasser in unserem Lieblingssee eventuell gesundheitsschädlich ist. Bisher gibt es solche Richtlinien nur in einigen wenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, zum Beispiel in Dänemark oder den Niederlanden. In den Niederlanden wurden bereits 2024 landesweite Richtwerte für PFAS in Badegewässern festgelegt. Die Begründung? Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse zeigten, dass die Stoffe bereits bei einer geringen Belastung gesundheitsschädlich sein können. Wenn ihr tiefer einsteigen wollt, findet ihr dazu in unserem Artikel eine ausführlichere Einordnung. Den Link findet ihr in den Shownotes. Da stellt sich die Frage, wie die Bevölkerung informiert wird. Eigentlich ist das in der Europäischen Union klar geregelt. Jede offiziell ausgewiesene Badestätte soll gut sichtbar mit einem Schild ausgestattet sein, das die Badewasserqualität eindeutig anzeigt und zumindest auf weiterführende Informationen verweist, wie beispielsweise die Belastung mit Schwermetallen oder Chemikalien. Die Idee dahinter ist, dass einheitliche Symbole und klare Hinweise direkt vor Ort den Badegästen auf einen Blick zeigen, wie es um die Wasserqualität steht. So können Sie schnell einschätzen, ob Sie dort baden möchten und welchem möglichen Risiko Sie sich selbst aussetzen wollen. Im Filzteich hängt ein Aushang im Eingang im Kassenhäuschen. Im Kleingedruckten wird auch auf PFAS hingewiesen. Wir haben mit einigen Badegästen gesprochen, aber der Großteil hat diese Info nicht gesehen. Und einen weiteren Hinweis haben wir bei der Vor-Ort-Recherche nicht entdeckt. Wir Journalisten suchen ja immer nach Verantwortlichen und nach Lösungsansätzen, wenn wir recherchieren. Wenn wir jetzt beim Filzteich bleiben, kann man wohl sagen, da gibt es einmal die Gäste, die den DIN A4-Zettel hätten lesen können, um sich selbst zu informieren. Ja. Dann gibt es den städtischen Betreiber der Badestelle und den Landkreis, der die Eignung der Badestelle kontrollieren sollte. Weiter dann das Bundesland Sachsen und das Land Deutschland. Vieles, was auf diesen Ebenen passiert, ist abhängig davon, welche Gelder und welche Regulierungen auf der europäischen Ebene veranlasst werden, geschweige denn von den politischen Agenda der machthabenden Parteien. Auf der Ebene der Europäischen Union spielen vor allem die Badegewässerrichtlinie und die Wasserrahmenrichtlinie eine zentrale Rolle. Und genau da zeigt sich ein strukturelles Problem. Nämlich, wie schon vorher erwähnt, die offizielle Bewertung der Badegewässerqualität in Europa stützt sich nur auf zwei mikrobiologische Indikatoren, also Fäkalbakterien, die vor allem akute Infektionsrisiken anzeigen. Wie schon erwähnt, chemische Schadstoffe wie Pestizide, Schwermetalle oder PFAS werden in dieser Bewertung nicht berücksichtigt. Und das, obwohl sie im Rahmen des EU-weiten Gewässermonitorings durchaus lokal getestet werden. Dabei ist seit langem bekannt, dass die meisten Gewässer in der Europäischen Union mit einer Vielzahl chemischer Schadstoffe belastet sind. Das gilt auch für Seen, für Flüsse, für Strände an Küsten, an denen es tausende Badestellen gibt, die offiziell als sauber gelten. Hinzu kommt, wie schon vorher erwähnt, dass es auf der Ebene der Europäischen Union keine festgelegten PFAS-Werte für Badegewässer gibt. Und das kann unter Umständen für uns Menschen langfristig wohl problematisch werden. Aber es tut sich etwas. Im Mai 2026 hat die EU Änderungen im Wasserrecht beschlossen. Künftig müssen die Mitgliedstaaten der Europäischen Umweltagentur deutlich mehr und genauere Daten aus ihren Gewässermonitoring-Programmen melden. Sobald diese neuen Vorgaben auf nationaler Ebene umgesetzt sind, stehen voraussichtlich umfassendere und so auch besser vergleichbare Daten zur Verfügung. Das könnte erstmals ein genaueres Bild davon liefern, wie stark Europas Flüsse, Seen und Küstengewässer insgesamt tatsächlich mit chemischen Schadstoffen belastet sind. Wann das passiert, liegt in der Hand der einzelnen Länder. Und beim Thema Schadstoffe tut sich gerade auch auf Ebene der Europäischen Union einiges. Da laufen derzeit mehrere Gesetzesreformen gleichzeitig, die die Schadstoffe berühren. Da den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Eine wichtige Rolle spielen sogenannte Omnibusverfahren. Die bündeln Änderungen an mehreren Gesetzen in einem einzigen Gesetzespaket, wie Blumen in einem Strauß. So soll unter anderem Bürokratie abgebaut werden. Hier ein Beispiel zu PFAS. Im Omnibus 5-Paket wird über neue Regeln zur Lebensmittelsicherheit und Futtermittelsicherheit verhandelt. Hier stehen unter anderem die Zulassungsverfahren für Pestizide im Fokus. Die Europäische Kommission spricht von einfacheren und schnelleren Verfahren. Aber Kritiker befürchten dagegen Nachteile für Umwelt- und Gesundheitsschutz. PFAS werden so zwar ebenfalls auf EU-Ebene diskutiert, gelten aber nicht wirklich als richtiger Teil der Omnibus-Pakete. Für sie ist im Großen und Ganzen ein eigenes Gesetzgebungsverfahren im europäischen Chemikalienrecht zuständig. Trotzdem ist klar, sie spielen für den Umgang mit den Stoffen eine Rolle, nämlich ob PFAS-haltige Pestizide in die Umwelt gespritzt werden oder ob diese Stoffe in bestimmten Herstellungsprozessen eingesetzt werden dürfen, zum Beispiel zur Beschichtung von Pfannen oder als Bestandteil von Produkten wie Skiwachs. Und somit auch dafür, wie viel von ihnen am Ende in der Natur landet und möglicherweise so in Badegewässern auftaucht. Auch wir haben ja in unserer Laborprobe von dem Wasser des Strandbads am Filzteich erhöhte PFAS-Werte festgestellt. Doch der Filzteich ist kein Einzelfall. Das zeigt nicht nur unsere große Datenanalyse für diese Recherche. Ein Blick auf die Daten des Monitorings zeigt, der chemische Zustand der Gewässer ist vielerorts deutlich schlechter, als die Bewertung im Ranking der Badegewässer vermuten lassen. In Deutschland erfüllt kein einziges der regelmäßig überwachten Oberflächengewässer die chemischen Anforderungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Hauptverantwortlich sind langlebige Schadstoffe wie Quecksilber und bestimmte Flammschutzmittel, wie sie für Polstermöbel verwendet werden. Diese Schadstoffe reichern die Umwelt dann über Jahrzehnte oder sogar länger an. Deshalb wächst auch auf EU-Ebene der Druck, die Regeln für Badegewässer zu überarbeiten. Umfassende und regelmäßige Messungen und strikte Regulierungen sind nicht nur für Badegewässer relevant. Ich habe mit Kolleginnen aus Deutschland und Lettland gesprochen, die sich in ihrer Arbeit schon länger mit der Qualität von Grund- und Trinkwasser sowie von Meerwasser auseinandersetzen.
Ich bin Sophia Schwan, Lokaljournalistin und Klimareporterin in Brandenburg, Deutschland. Ich arbeite für die Märkische Online-Zeitung, vor allem im Landkreis Barnim. Und in meiner Recherche für Bernau bei Berlin habe ich mich mit PFAS beschäftigt, also Industriechemikalien, die nicht abbaubar sind, und der Frage, ob alte Deponien Wasser und Böden belasten könnten.
Sophia Schwan hat mir berichtet, dass sie damals direkt zwei Texte mit Fokus auf PFAS geschrieben hat. Dabei ist sie zunächst der Frage nachgegangen, ob es in Bernau eine Gefahr für das Grundwasser und die umliegenden Gewässer und so ein Risiko für Verschmutzung gibt. Sophia Schwan hat sich in ihrer Recherche mit drei ehemaligen Müllhalden auseinandergesetzt. Diese drei Brachen könnten eine Quelle für PFAS-Belastung sein. Über Regenwasser könnten diese Industriechemikalien in Böden und in das Grundwasser gelangt sein. Könnten. Denn ob das bereits geschieht, ist unklar. Gezielte Untersuchungen auf PFAS an den Deponien gibt es bislang kaum. Das überrascht Sophia Schwan sehr, denn die Hinweise darauf, dass dort PFAS vorkommen könnte, sind aus ihrer Sicht deutlich. Fachleute, mit denen die Lokaljournalistin gesprochen hat, warnen, dass der Klimawandel durch häufigere Starkregenereignisse die Ausbreitung der Schadstoffe zusätzlich beschleunigen könnte. Das zeigt, die aufwendige und millionenschwere Sanierung der Altlasten ist überfällig.
Der lokale Fall in Bernau ist deshalb so greifbar, weil es immer noch Müllberge mitten in einer rasant wachsenden Stadt gibt. In Bernau gibt es insgesamt drei Altlasten, die besonders im Fokus stehen. Die sind das ehemalige GEAB-Gelände, das Presto-Lager und eine frühere Deponie an der Schmetzdorfer Straße. Alle drei liegen relativ zentral. Dort lagen und lagern immer noch über Jahre insgesamt mehr als 400.000 Tonnen medizinische Abfälle, Plastik, Elektroschrott, Bauschutt und auch andere Rückstände. Und für die Menschen vor Ort ist es schwierig, dass die Behörden zwar Entwarnung nach den geltenden Maßstäben geben, aber gleichzeitig bleibt nach wie vor offen, welche Stoffe aus diesen Altlasten über Regenwasser in Böden, Gräben oder Grundwasser wandern könnte. Gerade bei PFAS ist das ein Problem, weil diese Stoffe ja kaum abgebaut werden können. Was einmal in der Umwelt ist, bleibt dort auch sehr lange. Kompliziert ist dementsprechend auch die Zuständigkeit. Bei einer Fläche ist die Stadt gefragt, bei einer anderen der Landkreis, bei wieder anderen Verfahren das Landesumweltamt. Und dazu kommen enorm hohe Kosten. Die Räumung und Sanierung dieser Altlasten wurden auf insgesamt 65 Millionen Euro geschätzt. Und das würde auch bei einer, vor allem einer Deponie, wo die Stadt angeblich für zuständig sein würde, würde das weit über eine Dekade dauern, bis die Fläche saniert ist. Und wer diese Summe am Ende bezahlen soll, ist auch nicht wirklich geklärt, denn Kommunen und Landkreis können diese Kosten nicht alleine tragen. Die Firmen existieren schon lange nicht mehr und für Bürgerinnen und Bürger ist das deshalb oft sehr schwer nachvollziehbar, wer jetzt eigentlich handeln muss und vor allem auch wann. Die politischen Reaktionen gehen immerhin inzwischen stärker in Richtung Vorsorge. Gefordert werden mehr Transparenz, gezieltere Messungen und ein PFAS-Kataster, also eine Übersicht möglicher Risikostandorte. Besonders wichtig wäre aus meiner Sicht, dass man nicht nur prüft, was gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern auch dorthin schaut, wo es plausible Risiken gibt, etwa vor allem Starkregen, an alten Deponien oder in der Nähe früherer Brandereignisse. Denn die eigentliche Frage ist ja, ist nicht nur, ist unser Trinkwasser heute sicher, sondern wie verhindern wir, dass aus alten Altlasten ein neues Wasserproblem wird? Und der Klimawandel trägt ja dazu bei, dass der Starkregen immer mehr auswäscht und die Böden dadurch auch immer weiter belastet werden.
Sophia Schwan erzählt, dass die Räumung der drei Altlasten in Bernau sehr aufwendig und teuer wären. Beispielsweise am GEAB-Gelände lagern noch immer rund 400.000 Tonnen Abfall, darunter Plastik, Elektroschrott und auch medizinische Rückstände. Zuständig für die Fläche ist der Landkreis. Schon 2010 wurde die Sanierung auf rund 34 Millionen Euro geschätzt. Ein konkreter Zeitplan für die vollständige Räumung existiert bis heute jedoch nicht. Hinzu kommt ein weiterer Befund. Nach einem Brand wurden dort bereits Spuren von PFAS im Boden nachgewiesen. Also jene langlebige Chemikalie, die sich kaum abbauen und zunehmend in den Fokus der Umweltüberwachung rücken. Trotzdem gelte, wer vor Ort badet oder den Wasserhahn aufdreht, muss sich laut Behörden keine Sorgen machen. Fachleute, mit denen die Lokaljournalistin gesprochen hat, fordern deshalb mehr Transparenz und häufigere Messungen. Aber warum ist das eigentlich wichtig? Saures Trinkwasser bedeutet nicht automatisch, dass die Umwelt generell unbelastet ist. Das Wasser stammt meist aus tiefen Grundwasserschichten, während Seen und Flüsse Schadstoffe über Jahre hinweg trotzdem ansammeln können. Mit dem Bevölkerungswachstum und den Folgen des Klimawandels könnte der Druck auf die Wasserversorgung weiter steigen. Die zentrale Frage lautet deshalb nicht nur, ob unser Trinkwasser heute sicher ist, sondern auch, wie wir verhindern, dass Ewigkeitschemikalien künftig zu einem größeren Problem werden. Ich bin schon gespannt darauf, was der Folgebeitrag von Sophia Schwann zu unserer Datenanalyse ergibt. Sie hat nämlich gerade eine Anfrage an das Landesamt für Umwelt zu Bade- und Angelseen im Landkreis Barnim im deutschen Bundesland Brandenburg gestellt. Sie will wissen, ob es zusätzliche Messungen gab, ob da beispielsweise PFAS und/oder Quecksilber gefunden wurden und falls ja, was der Ursprung für die Schadstoffe sein könnte. Die Antwort wird wohl mindestens 4 Wochen dauern. Es lohnt sich also, von Zeit zu Zeit mal zu schauen, was sie publiziert. Wir werden auf jeden Fall ihre Berichterstattung aufmerksam verfolgen. Wir bei Corrective Europe betrachten Themen immer europaweit. Im nächsten Teil blicken wir auf die Ostsee, genau gesagt nach Lettland. Um die Situation dort besser zu verstehen, haben wir auch mit einer Kollegin vor Ort gesprochen.
My name is Anne Liene Brokkan and I am a journalist from TVNet in Latvia. In my investigative work, I analyze how climate change and land-based runoff pollution affect the Baltic Sea ecosystem, changing the water quality of coastal bathing waters.
In Nettland zeigen sich die Folgen von Wasserverschmutzung auch im Meer. Das hat die Kollegin recherchiert. Außerdem ging sie der Frage nach, welche Rolle Bakterien und chemische Schadstoffe spielen und warum der Klimawandel das Problem weiter verschärft.
The most significant finding during my research was the scale of the problem. According to recent international reports, 97% of the Baltic Sea is affected by eutrophication, while oxygen-depleted dead zones continue to expand in its deeper waters. These zones now account for about 1/5 of all marine dead zones worldwide, demonstrating a clear long-term trend of environmental degradation.
In Lettland sind die Auswirkungen der Wasserverschmutzung also auch deutlich an den Küsten merkbar. Die Kollegin hat in ihrer Recherche herausgefunden, dass 97% der Ostsee sogenannte Todeszonen aufweisen, also Folgen menschlichen Handels. Und die sieht man halt nicht nur in der Küste, sondern im ganzen Meer.
A good local example is what many people see in Latvia almost every summer. During hot weather, the shallow Baltic Sea and the Gulf of Riga warm up quickly, triggering large blue-green algae bloom. Sometimes they are so widespread they can even be seen from space. When the blooms reach the coast, swimming restrictions may be introduced at the beaches because of potential health risk. And the problem doesn't end there. The algae eventually sink and decompose using oxygen on the seabed, which damages marine ecosystems and makes it more difficult for fish species like Baltic cod to reproduce and recover.
In der Folge treten großflächig Blaualgen auf. Sie erschweren nicht nur uns Menschen das Schwimmen, sondern stören auch das Ökosystem des Meeres, und zwar gravierend.
Latvia's response is part of a broader regional effort. Together with the other Baltic Sea countries, it is implementing measures under the Baltic Sea Action Plan to reduce nutrient pollution entering the sea. However, progress remains challenging because agriculture is economically important and reducing fertilizer runoff requires significant investment and long-term changes in farming practices. Another challenge is that protecting the Baltic Sea requires cooperation from all coastal countries. While European Union member states are implementing stricter environmental standards, Russia is not bound by EU environmental legislation, making coordinating action across the entire Baltic Sea basin more difficult. At the same time, scientists are developing promising nature-based solutions, including cultivating mussels and algae, which can naturally absorb excess nutrients and help remove phosphorus from the marine ecosystem.
Die Recherche zeigt, dass Stoffe aus der Landwirtschaft und Abwasser das Wachstum giftiger Blaualgen begünstigen. Besonders in heißen Sommern kann das dazu führen, dass ganze Strände gesperrt werden müssen. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass der Umgang mit der Verschmutzung im Ostseeraum für Lettland zusätzlich dadurch erschwert wird, dass mehrere Länder an die Ostsee angrenzen und somit gemeinsam Verantwortung tragen. Deshalb wurde der Baltic Action Plan ins Leben gerufen. Zwar beteiligen sich die EU-Mitgliedstaaten daran, jedoch ist die Beteiligung Russlands bislang unzureichend. Klar wird hier, dass auch wir uns Gedanken darüber machen sollten, welche neuen internationalen Maßstäbe wir für die qualitativen Messungen unserer Gewässer brauchen. Das sieht auch der Wissenschaftler Markus Große-Opphoff übrigens so.
Es wäre aber auch wahnsinnig teuer, wenn wir jetzt all diese unterschiedlichen Chemikalien grundsätzlich immer untersuchen würden. Da gibt es wirklich tausende von Chemikalien, die man sich anschauen könnte. Da wäre eher der Vorschlag, sich an Daten zu halten, die wir ohnehin schon haben, aus anderen Sachen, aus Daten aus der Wasserrahmenrichtlinie, von den Wasserwerken, von den Flusskontrollen. Und diese Daten danach hin untersuchen, gibt es in einem Gebiet eine höhere Belastung mit Chemikalien und dann an den Standorten gezielt Messungen machen. Und das wird leider bisher noch nicht gemacht. Ich glaube aber, dass wir ganz viele dieser Daten aus den öffentlich zugänglichen Datenbanken zu den Umweltbelastungen ableiten könnten und es dann gar nicht mehr so ein riesig schwieriger Schritt wäre, zu den Daten zu kommen. Das ist wichtig, damit wir Vorsorge haben. Es ist aber sicherlich auf Dauer auch hilfreich, wenn es so eine Richtlinie gibt, alleine schon auch aus der Problematik, dass man jetzt ja nicht eins zu eins die Grenzwerte, die es für Trinkwasser gibt, auf Badegewässer übertragen kann. Trinkwasser trinke ich jeden Tag aus dem Wasserhahn. Ich nehme es zum Kochen. Beim Badewasser nehme ich deutlich kleinere Mengen auf und deshalb muss man da sicherlich nicht ganz so enge Grenzwerte ansetzen wie beim Trinkwasser. Aber es gibt leider auch einzelne Gewässer, wo das um Zehnerpotenzen überschritten ist und wo es dann wirklich problematisch wird. Und um dafür klare Richtlinien zu haben, wäre es natürlich gut, wenn man dafür ein Verfahren entwickelt und das auch in Normen oder in rechtlichen Regelungen feststellt.
Der Experte Markus Große-Opphoff sagt, dass eine vollständige Überwachung aller möglichen Chemikalien in Gewässern kaum zu leisten wäre, weil es schlicht tausende potenzielle Stoffe gibt und die Untersuchungen sehr teuer wären. Er fordert zur Vorsorge für Mensch und Natur, stattdessen auf bereits vorhandene Daten zurückzugreifen, etwa auf Daten aus der Wasserrahmenrichtlinie, von Wasserwerken oder aus Flusskontrollen, um dann in Regionen mit auffälligen Belastungen gezielt zu messen. Markus Große-Opphoff sagt aber auch, dass das keine klaren Regeln ersetze. Denn die Grenzwerte aus dem Trinkwasser ließen sich nicht einfach auf Badegewässer übertragen, da unser Körper beispielsweise Seewasser deutlich weniger aufnimmt als Trinkwasser. Er betont jedoch auch noch, dass es einzelne Gewässer mit extrem hohen Belastungen gibt, teilweise mit einer Zehnerpotenz, und dass das gesundheitlich problematisch sein kann. Deshalb wäre es sinnvoll, einheitliche Standards und Verfahren festzulegen, idealerweise auch rechtlich verankert, um besser vorzusorgen und schützen zu können. Zusammenfassend kann man also sagen, wenn man genauer hinschaut, steht es um die Badewasserqualität in Europa nicht ganz so gut, wie die Sterne auf den offiziellen Schildern vermuten lassen. Denn sie sagen nur etwas über die Belastung mit Bakterien aus. Über chemische Schadstoffe erfahren Badegäste oft wenig. Entweder wird gar nicht danach gesucht oder die Ergebnisse sind für die Öffentlichkeit nur schwer oder gar nicht zugänglich. So wie am Vilsteich. Was muss also passieren? Zum einen braucht es bessere Kontrollen. Es muss regelmäßiger und umfassender untersucht werden, welche Schadstoffe tatsächlich in unseren Badegewässern sind. Zum anderen müssen Altlasten beseitigt werden. Denn solange alte Deponien oder andere belastete Standorte weiter Schadstoffe freisetzen, gelangen sie in Böden, ins Grundwasser und in Seen und Flüsse. Und es braucht strengere Regeln für Problemstoffe wie PFAS. Aber genau darüber wird in diesem Jahr auf der Ebene der Europäischen Union erneut verhandelt. Die Kommission selbst hat übrigens auch in einer Evaluation festgestellt, dass ihre aktuellen Regeln für die Überwachung der Badegewässerqualität zwar vor bakteriellen Risiken schützen, aber mögliche chemische Belastungen nicht ausreichend umfassen. Deshalb prüfen sie derzeit, ob die Vorschriften erweitert werden sollen. Die Chance für bessere Regeln ist also theoretisch da. Doch manche Organisationen und Vereine gehen von einer weiteren Schwächung statt einer Verschärfung der Kontrollen aus. Zum Beispiel warnt der Verein Lobby Control gemeinsam mit mehr als 150 weiteren Organisationen davor, dass wichtige Umwelt- und Gesundheitsstandards in Europa derzeit abgeschwächt werden könnten, unter anderem auf Druck rechtspopulistischer Kräfte und Teile der Industrie. Die Verantwortung liegt am Ende aber nicht nur in Brüssel oder Straßburg. Auch Länder und Kommunen können handeln. Sie entscheiden mit darüber, wie strenge Regeln umgesetzt werden und ob belastete Standorte saniert werden. Dass das möglich ist, zeigen zum Beispiel die Niederlande und Dänemark. Dort wird beim Umgang mit PFAS und anderen Schadstoffen in vielen Bereichen konsequenter vorgegangen als in Ländern wie Deutschland. Die Belastung des Vilsteichs ist seit Jahren bekannt. Vermutlich zwar nicht für alle Badegäste, aber zumindest den Behörden und damit auch den Betreibern des Strandbads. Wir haben sowohl das zuständige Landratsamt als auch den Betreiber der Badestelle um eine Stellungnahme zu den Ergebnissen unserer Probe gebeten. Beide Seiten berufen sich darauf, dass die gemessenen PFAS-Werte unter den vom Umweltbundesamt empfohlenen Richtwerten liegen. Daher sei mit keinem gesundheitlichen Risiko zu rechnen, so die Antwort. Wir haben dazu auch das sächsische Gesundheitsministerium gefragt. Aus ihrer Sicht gibt es eigentlich nur eine Lösung. Die giftigen Abfälle aus der Papierindustrie müssten beseitigt werden. Denn sie gelten auch als Ursache für die Schadstoffe, die immer wieder im Wasser des Vilsteichs nachgewiesen werden. Die Sanierung der Altlast soll rund 12 Millionen Euro kosten. Wolfram Günther, Sachsens ehemaliger Umweltminister, sagt dazu, bitte keine Panikmache. Aber wegschauen sei auch keine Lösung. Seiner Ansicht nach sind die Behörden überfordert und die Landkreise hätten nicht die Ressourcen, um diese Probleme angemessen anzugehen. Deshalb würden sie das Thema vor sich herschieben. Wolfram Günther fordert, die Verantwortlichen vor Ort nicht allein zu lassen. Währenddessen haben die Sommer- und Semesterferien in weiten Teilen Europas begonnen. Und die Temperaturen klettern weiter. Nicht nur die Freibäder sind voll, auch die Badestellen in der Natur. Lens EU, ein Blick auf das, was Europas Gemeinschaft bewegt, ist eine Zusammenarbeit von Medienhäusern und Institutionen aus ganz Europa. Das gemeinsame Projekt wird von der Europäischen Union kofinanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die der Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission wider.